kommen und zwar im weiteren Teil in unserer Serie über Hesekiel, Hesekiel 36, und ich habe es betitelt Gottes Zukunftsplan. Denn unabhängig davon, was wir sehen können, Gott hat einen Plan und er kennt die Zukunft und er hat uns zumindest einen Teil davon offenbart. Natürlich, manchmal ist unsere Frage, wir würden gerne wissen, was er für uns ganz persönlich in diesem Plan hat, aber er gibt uns das große Bild davon und möchte uns das zeigen. Und bevor wir gleich dazu kommen, ich muss noch einmal bitten, dass wir einmal die Fenster kurz aufreißen, damit wir einmal alle schön wach sind. Einige haben schon die Jacken bei sich am Platz, ich weiß, machen es auch nur für ein paar Minuten, aber wir brauchen einmal, dass einmal durchgelüftet wird. Dankeschön. Ich möchte mit dieser Aussage dann anfangen. Viele Leute machen sich Sorgen um die Zukunft, aber wer dem Herrn vertraut, ist schon versorgt. Es ist nicht unberechtigt, dass man sagt, ich weiß nicht genau, wie alles weitergeht. Aber wir sollen gleichzeitig dem Herrn nicht aus dem Auge verlieren, sagen, er hat einen Plan und er führt und leitet. Heißt nicht, dass wir nicht auch Pläne machen sollen. Vielleicht bist du selbstständig und sagst, ich muss irgendwie planen. Oder du bist Student und du musst sehen, okay, wie geht es weiter? In den verschiedensten Sachen, dass wir schon uns Gedanken machen, aber dass wir gleichzeitig auch vertrauen, zu sagen, auch wenn ich nicht jeden weiteren Schritt kenne, ich kenne den Herrn, denn er hat sich in seinem Wort mir offenbart und ich kann ihm vertrauen, dass er recht leiten wird. Manchmal wird uns vorgeworfen, die wir auf den Herrn hoffen und die wir diese Hoffnung haben, dass diese Erde nicht alles ist und dass wir ewig bei ihm sein werden, dass wir irgendwie realitätsfremd sind. Aber andersherum, diejenigen, die das ablehnen, sie sind hoffnungslos, weil sie Gott fremd sind. Aber Gott möchte nicht, dass er für uns ein Fremder ist. Und er möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihm vertrauen lernen. Und dazu hat er uns sein Wort gegeben. Und wir sollen seinen Zusagen vertrauen. Und das sehen wir dann auch in Hesekiel 36 und ich möchte dort mit Vers 16 anfangen zu lesen, Verse 16 bis 23. Hesekiel 36, erstmal die Verse 16 bis 23. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten. Wie die Unreinheit der Absonderung war ihr Weg vor mir. Da goss ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Land vergossen, und weil sie es mit Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen. Indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese, und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid, um meinen heiligen Namen willen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen als heilig erweise. Hier sehen wir zuerst, dass Gott sein Handeln begründet. Und ihr könnt einmal das jetzt zumachen. Gott begründet sein Handeln. Je mehr wir verstehen, warum jemand etwas tut, desto mehr vertrauen wir in der Regel. Ja, es hilft uns einfach nachzuvollziehen, zu sagen, das ist die Absicht, das ist, warum diese Person so handelt, das ist der ganze Hintergrund dazu. Und Gott möchte uns dort nicht beim Raten lassen, sondern er offenbart sich, damit wir verstehen, wieso macht er, was er macht. Und so sehen wir zuerst, er begründet die Gefangenschaft, in die die Israeliten gegangen sind, mit der Unreinheit im Land. Er sagte hier, als das Haus Israel in Vers 17 noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten. Das heißt, sie waren von den Geboten Gottes abgewichen. Und Gott hatte ihnen gesagt, schon seit Anfang an, seitdem es das Volk gab, zu sagen, wenn ihr euch an meine Regeln haltet, ich gebe sie euch zum Guten, dann werdet ihr in dem Land gesegnet sein. Wenn ihr sie aber nicht einhaltet, dann werde ich euch züchtigen, dann wird es Konsequenzen geben, bis dazu, dass sie komplett aus dem Land weggeführt wurden. Und das war jetzt geschehen. Und deswegen glaube ich, ist auch diese Situation für uns heute relevant. Dass das heute Morgen nicht einfach nur irgendein Geschichtsunterricht ist. Was ist irgendwann in Israel so um 600 vor Christus passiert? Sondern Gott hat das aufschreiben lassen, zu sagen, schau her, ich habe denen damals auch nicht alles erklärt, jeden detaillierten nächsten Schritt. Aber was er gemacht hat, ist, dass er gerade zu dieser Zeit ihnen die Augen geöffnet hat, ihnen seinen größeren Blick gezeigt hat, um zu zeigen, schau her, auch unter diesen Umständen habe ich noch die Kontrolle und ich weiß, was ich bewirken möchte. Und er konkretisiert hier, warum er sie weggeführt hat, indem er sagte, Vers 18, ich goss meinen Grimm aus über sie wegen des Blutes, das sie im Land vergossen, und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht haben. Er sagte, sie haben, statt dem Herrn zu folgen, sie sind den Götzen gefolgt und sie haben unschuldiges Blut vergossen. Er sagte, ich habe euch immer wieder gewarnt. Ich habe euch dazu aufgerufen zu sagen, lasst das, ich will doch das Gute für euch, aber ich kann euch nicht einfach diesen Weg gehen lassen. Und wenn ihr anders nicht reagiert, wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, dann muss ich zu härteren Maßnahmen greifen. Ja, und das kennen wir, das ist doch heute nicht anders. Ja, Leute bitten freundlich und sagen, ja, hier sind die Regeln, bitte haltet euch dran, aber wenn es nicht gehalten wird, dann muss es irgendwelche Konsequenzen geben, weil sonst gibt es zu viele, die sagen, ist mir doch egal, ich mache es nicht. Ja. So war die Vertreibung aus dem Land nicht willkürlich, sondern Gottes angemessene Gericht. Es war die Konsequenz für ihr Verhalten. Es war nicht, weil Gott einfach einen schlechten Tag hatte. Es war nicht, weil die anderen Nationen zu mächtig waren, sondern es war, dass er gesagt hat, ich sehe, was bei euch passiert und ich möchte, dass ihr zurückkehrt zu mir. Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Aber weil ihr alle Propheten, die euch das schon vorher gesagt haben, alle Schriften, in denen das schon die ganze Zeit stand, weil ihr das nicht zu Herzen genommen habt, habe ich euch jetzt aus dem Land vertrieben. Die Strafe lag also nicht daran, dass Gott nicht helfen kann, sondern dass er die Unreinheit nicht akzeptieren kann. Und ich glaube, das ist genau manchmal auch bei uns das, was wir verstehen müssen. Das ist so häufig, wenn Sachen passieren, sagen sie, ja, wo ist Gott? Konnte er das nicht verhindern? Natürlich hätte Gott das verhindern können. Aber er ist absolut heilig, er ist gerecht und er kann nicht einfach die Sünde tolerieren. Ja? Wenn du es vielleicht gewohnt bist, dass bei dir alles blitzblank ist und super sauber und alles desinfiziert und bei dir gibt's keinen Staub, nirgendwo. Ja? Und dann kommst du irgendwo hin, wo die Leute seit 2 Jahren nicht sauber gemacht haben, dann sagst du, ja. Irgendwie, ich fühle mich hier unwohl, das ist alles dreckig, das ist unrein und ich könnte ja krank werden. Ja? Das ist nur ein klitzekleines Bild von dem, wie wir verstehen müssen. Gott ist in seiner Herrlichkeit und dort gibt es keine Sünde, da gibt es keine Ungerechtigkeit, da gibt es keinen bösen Gedanken, kein böses Wort. Und dann hält er sein Ohr über Nürnberg und er sagt, ew. Und nicht nur Nürnberg, ja die ganze Welt. Sagen, warte mal, diese habe ich geschaffen in vollkommener Art und Weise, aber sie wollen nicht darauf hören. Und ich muss doch irgendwas tun. Ich gebe ihnen mein Wort, ich gebe ihnen immer wieder die Verkündigung dieses Wortes. Ich habe die Propheten gesandt, ich habe meinen Sohn gesandt. Ich will, dass Menschen hören, ich habe einen besseren Weg für sie. Ich will nicht, dass sie in diesem Dreck bleiben. Ich möchte sie herausholen, aber dazu müssen sie erstmal erkennen, dass sie in einer Not sind. Die Israeliten damals, sie hatten das Gesetz gebrochen und konnten sich jetzt nicht über die Konsequenzen beschweren. Und die Bibel ist eindeutig, sie sagt, das waren nicht nur die damals, sondern da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Wir alle sind abgewichen von Gottes Geboten und er möchte uns zu sich zurückrufen. Und deswegen führt er das hier auch und hat es auch aufschreiben lassen in seinem Wort, damit wir es beherzigen. Aber es hatte nicht nur Auswirkungen auf Israel selber. Und jetzt sehen wir auch, wie Gott das für sich angesehen hat. Und wenn du nochmal schaust in den Versen 20 bis 23, haben wir eben schon gelesen, aber da findest du etwas immer wieder, und zwar, dass Gottes heiliger Name entweiht wurde. Schau mal, Vers 20. Sie kamen zu den Nationen, und da entweihten sie meinen heiligen Namen. Vers 21, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel und den Nationen entweiht hatte. Vers 22, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Vers 23, und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Sieht man da irgendwie, was ihm wichtig ist? Ja, fünfmal wird es erwähnt, mein heiliger Name, den ihr entweiht habt. Als sie dann hinausgingen und unter die Nationen versprengt wurden. Er hat das getan, weil er gesagt hat, ihr lebt die ganze Zeit in dieser Sünde. Aber die Nationen haben das jetzt nicht interpretiert als Gottes Strafe auf seinem Volk, sondern sie haben gesagt, ja, schau mal, ihr Gott kann der nicht helfen. Ja, unsere Götter sind größer als ihre Götter. Das ist natürlich auch nicht, was Gott wollte. Und deswegen sagt er, mein heiliger Name wurde entweiht, weil ich an euch wirken musste. Gott möchte aber nicht, dass wir getrennt von ihm sind. Aber dazu müssen wir getrennt von der Sünde sein. Gott wollte nicht, dass Israel vertrieben wird. Er wollte, dass sie zum Segen werden für alle Nationen. Das war seine Absicht, schon in 1. Mose 12 erklärt. Ich werde dich zum Segen setzen für alle Nationen. Das war seine Absicht. Aber er sagte, wenn ihr dieser Segen nicht seid, wenn ihr sie nicht zum Herrn hinzeigt, hinverweist, sondern wenn ihr nicht anders seid als alle anderen, ja, dann verteile ich euch unter alle anderen. Ihr wolltet ja so sein wie die Nationen. Und dann habt ihr nicht mehr dieses Besondere, diese Gegenwart des Herrn. Und er sagte, das ist eigentlich nicht, was ich möchte. Ich möchte, dass ihr Gemeinschaft mit mir habt. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Aber ich habe eben schon dargestellt, wie Gott ist. Und er sagte, wenn wir Gemeinschaft haben wollen, dann geht das nicht einfach nur so, dass wir das so haben wie mit jedem anderen, sondern er ist heilig. Und nur so geht Gemeinschaft. Und deswegen müssen wir verändert werden. Bei der Heiligkeit macht Gott keine Kompromisse. Und das motiviert ihn dann auch zu handeln. Sagst, naja gut, das war Israel. Da war das alles anders. Das ist Altes Testament. Stimmt? Dann lass uns mal schauen im Neuen Testament. Kolosser 1, Verse 21 und 22. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. So war es vorher gewesen, so war es mit jedem Menschen gewesen. Und er beschreibt das als, wir waren fremd von Gott und wir waren sogar seine Feinde, weil wir böse Werke getan haben und auch so gedacht haben. Nicht nach Gott gefragt haben, sondern einfach unseren Willen durchsetzen wollten. Sagt er, dritte Zeile hier, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Okay. Weil dies der Fall war und ich nicht wollte, dass es so bleibt, spricht Gott, habe ich meinen Sohn gegeben, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, tadellos und unsträflich, komplett, vollkommen vor den Herrn hinzustellen. Das ist seine Absicht. Und um das zu bewirken, beginnt das Gericht am Haus des Herrn. Das lesen wir auch im Neuen Testament, 1. Petrus 4, Verse 17 bis 19. Denn die Zeit ist gekommen, dass Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Bei uns fängt es an, weil Gott bei uns schon diese Heiligkeit, diese Veränderung, diese Gottesfurcht bewirken möchte, dass wir jetzt schon verändert sind. Und er sagte, wenn das schon bei uns nötig ist, was passiert dann mit denen, die das ablehnen? Die werden unter dem ewigen Gericht sein. Und deswegen nutzt Gott das als Aufforderung zu sagen, nehmt es zu Herzen. Gott ist das nicht egal, das ist nicht nur so, naja gut, wenn du irgendwie besonders gut sein willst, dann kannst du dieses so als Bonuspunkt machen. Ja? Sondern nein, das ist Gottes Voraussetzung für Gemeinschaft. Und er möchte dieses und sagt, wenn wir dieses ablehnen, dann bleiben wir unter dem Gericht. Israel hat es die ganze Zeit nicht beherzigt und das Gericht kam. Er sagte, bitte, wenn irgendwas in deinem Leben passiert, wenn in unserer Nation etwas passiert, dass wir einfach darauf schauen zu sagen, Herr, was möchtest du mir damit sagen? Habe ich vielleicht Prioritäten entwickelt, die nicht deinem entsprechen? Nicht, dass das dann jetzt unbedingt die Ursache für Corona war oder für Lebensumstände oder dafür, dass du die Arbeit verloren hast oder irgendwas. Aber gleichzeitig, dass es Ansatzpunkte für uns sind, zu sagen, Herr, was möchtest du mir sagen? Möchtest du meine Aufmerksamkeit bekommen? Dass ich, statt einfach nur zu sagen, ja, das läuft ja alles, wirklich darauf schaue, zu sagen, wie sieht es zwischen mir und dem Herrn aus? Der Sinn und Zweck jedes Gerichtes ist nicht unsere Verwerfung, sondern unsere Reinigung. Gott lässt die Sachen nicht zu, weil er uns verwerfen möchte, weil er böse auf uns ist, sondern er lässt es zu, um diese Heiligung in uns zu bewirken, um uns zu sich zu ziehen, dass wir uns nicht auf die Dinge dieser Welt verlassen, sondern wirklich Gemeinschaft mit ihm suchen. Denn im Endeffekt, wie endet Vers 23? Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Sein Ziel ist, dass sie ihn erkennen, weil er an uns wirkt. Das wollte er mit Israel, dass die anderen erkennen, zu sagen, Gott hat genau das getan, was er vorausgesagt hat. Und er hat sie verändert und er wirkt weiter an ihnen. Und er erreicht sein Ziel, dass andere sehen, warte mal, da gab es zur damaligen Zeit jede Menge anderer Nationen, die auch eingenommen wurden, die auch versklavt wurden und von denen heute kein Mensch mehr hört. Aber Israel, schon mal gehört. Das gibt es heute als Land. Gott ist weiter am Wirken. Und er möchte das Gleiche auch bei dir und mir. Dass andere an uns erkennen, den Herrn erkennen, wie er an uns wirkt. Weil die meisten in deiner Nachbarschaft, die meisten in deiner Verwandtschaft, die lesen Gottes Wort nicht. Stimmt's? Aber sie sollen dann von dir und von mir und an dir und an mir sehen und hören, wie Gott wirkt und wie er uns ändert und wie wir eine Hoffnung haben, selbst wenn wir in Gefangenschaft sind oder im Haus eingeschlossen sind oder wie wir reagieren, wenn wir die Arbeit verlieren, wie wir reagieren, wenn der Arzt sagt, du bist unheilbar krank. Dass wir sagen dürfen, ich weiß, mein Herr lebt und ich weiß, dass er nicht versprochen hat, dass wir nicht durch schwere Zeiten gehen. Aber er begründet sein Handeln und er sagt, ich möchte dich noch weiter formen, Ich möchte, dass wir uns noch mehr auf seine Gegenwart freuen und dass wir Prioritäten setzen, wo er sie setzt und nicht uns in den Dingen dieser Welt verlieren, die sowieso so vergänglich sind. Aber das ist auch nicht sein Endzweck, zu sagen, naja, deswegen passieren jetzt lauter schlimme Dinge und das ist dann alles. Nein, Gott verspricht auch einzugreifen. Und das sehen wir jetzt in den folgenden Versen. Ich lese jetzt weiter die Verse 24 bis 32. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meiner Ordnung lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen der Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Gott verspricht einzugreifen, und zwar ohne Vorbedingung. Ist dir aufgefallen, wie er hier immer wieder sagt, ich werde, ich werde, ich werde, ja, ich werde dies tun, ich werde das tun. Und er nennt hier keine Bedingung. Er sagt nicht, naja gut, wenn ihr das jetzt endlich kapiert und wenn ihr danach handelt, dann werde ich das tun. Sondern er verspricht und sagt, ich werde eingreifen, weil ich zeigen möchte, dass der Herr am Wirken ist. Was sind diese Verheißungen? Zum einen, Vers 24, die Rückkehr ins Land. Ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Das wurde gerade dann gesagt, als gerade auch der verbliebene Überrest in Jerusalem gefangen weggeführt worden war. Wo sie sagten, jetzt ist alle Hoffnung hin. Vorher hatten wir wenigstens noch ein paar Leute übrig gelassen. Aber jetzt ist Jerusalem komplett zerstört. Jetzt ist alle Hoffnung hin. Und gerade dann sagt er das. Vorher haben immer die falschen Propheten gesagt, da wird schon nichts passieren. Und er sagte, nein, es wird es passieren. Aber das ist immer noch nicht das Ende, das ist nicht Hoffnungslosigkeit. Sondern mit dieser Verheißung gibt er hier einen Hoffnungsschimmer, wo es gerade besonders dunkel aussah. Und diese Ankündigung gewinnt gerade an Gewicht mit der Erfüllung, dass er dieses tut. Er sagt hier die ganzen Sachen, die er tun wird. Und für viele ist das so, ja, träum mal schön. Ja, hier sind lauter Sachen, die irgendwie als Hoffnung gegeben werden, aber ja, woher sollen wir denn schon Hoffnung nehmen? Aber wir sehen dann, wie Gott dieses erfüllt. Er hat gesagt, ich werde sie aus den Ländern zurückbringen, aus allen Nationen. Das hat zuerst stattgefunden nach 70 Jahren, war die babylonische Gefangenschaft zu Ende und der persische König, der das dann übernommen hat, hat gesagt, ihr dürft zurück nach Israel gehen. Ihr dürft das Land wieder aufbauen. Und viele sind zurückgekehrt. Aber danach, 70 nach Christus, wurde Israel nochmal zerstreut und dann wirklich unter alle Nationen. Und dann war es bis ins Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, dass quasi kein Israelit in Israel gelebt hat. Als Land gab es das sowieso nicht, war Teil des Osmanischen Reiches. Und die Leute dachten, wo ist denn diese Verheißung? Und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und sagen, ja klar ist es da. Ja, sie sind zurückgekehrt. Israeliten, Juden von allen Nationen, von Südamerika, von Asien, von ehemaliger Sowjetunion, aus Amerika, aus Europa, von überall her. Genau wie Gott vorhergesagt hat. Er hat versprochen, Rückkehr ins Land. Dann hat er versprochen, Vers 25, die Reinigung von der Sünde. Wir lesen das nochmal. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Er will mehr als nur den irdischen Segen, mehr als nur, dass sie wieder im Land sind. Er will eine innere Reinigung. Das ist, was er bewirken möchte. Und er sagte, ich werde reines Wasser auf euch gießen, ihr werdet rein sein. Nun, vielleicht hat es damit etwas zu tun, in Apostelgeschichte 22, Vers 16, da ist, wo Paulus von seiner Bekehrung erzählt und er sagte, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Hier ist wieder die Reinigung von der Sünde, die Gott bewirken möchte. Wodurch geschieht sie? Nun, einige benutzen genau diesen Vers, um zu sagen, haha, lass dich taufen und es wird abgewaschen. Aber das steht nicht wirklich dort. Denn er sagt, ja, es ist Befehl, lass dich taufen, aber deine Sünde wird abgewaschen, indem du seinen Namen anrufst. Nicht, indem du dich taufen lässt. Und er sagte, lass deine Sünden gereinigt werden, indem du den Herrn anrufst, indem du deine Schuld bekennst, sagst, Herr, ich brauche Rettung und ich setze mein Vertrauen in Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist. Dann reinigt er. Denn ein bisschen Wasser, das reinigt uns nicht. Und das ist auch nicht, was der Herr hier meint. Er sagte, ja, ich werde reines Wasser auf euch sprengen, okay, und ihr werdet rein sein. Aber es ist nicht so, ne, dann könnte man sagen, ja, es hat geregnet, Gott hat ein bisschen gesprengt und wir sind alle rein. Ja, das ist natürlich nicht, wie es funktioniert. Ja, sondern er sagt dann, ich werde euch ja auch von eurer ganzen Unreinheit, die innere, auch eure Sünden, eure Vergehen, ja, die wascht ein bisschen Regen ja auch nicht ab. Ja, aber das Wort, was er hier gebraucht ist, ich werde es sprengen. Ja? Nicht sprengen, wie wir das heute machen, explodieren, ja? Sondern so sprenkeln. Und das war das gleiche Wort, was gebraucht wurde nach einem Opfer. Er sagte, ich werde euch reinigen durch das Besprenkeln eines Opfers. Ja? Und er hat sein Opfer gegeben. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Und damals war es so, wenn jemand im Alten Testament ein Opfer gebracht hat, dann wurde von diesem Blut genommen und es wurde auf den, der das Opfer gebracht hat, angewandt. Er hat dann seine Hand auf dieses Opfertier gelegt und seine Schuld bekannt und er wurde gereinigt. Und im Neuen Testament ist so, Christus hat sein Leben als Opfer gegeben, als Gott wohlgefälliges Opfer, haben wir in der Bibellese in Hebräer 10 gehört. Aber wir müssen es auf uns anwenden. Nicht nur, dass dort irgendwo ein Opfer war, sondern wir müssen es auf uns anwenden und sagen, ich bekenne ihm meine Schuld. Und dann sagt er, dann werde ich euch besprengen und ihr werdet rein sein, vor Gott rein sein. Er wird uns als geheiligt anerkennen, weil er uns vergibt durch Christus. Er hat gesagt, ich werde das tun. Und ganz hat es noch nicht stattgefunden, aber die äußere Reinigung, die er hier beschreibt, wenn er sagte, von allen euren Götzen werde ich euch reinigen, das hat stattgefunden. Denn zumindest die Götzen, wie es als Standbilder damals gab, war bis zur Gefangenschaft nach Babylon immer und immer wieder ein Problem gewesen. Lies das Alte Testament, immer wieder siehst du das. Seit der Rückkehr aus Babylon war es kein Problem mehr. Hat nicht wieder stattgefunden. Die Lektion war deutlich genug, dass sie gesagt haben, haben es kapiert, die Götzen können nicht helfen, wir wenden uns nicht wieder an diese. Heißt nicht, dass es natürlich immer noch Vertrauensprobleme gibt, ja? Aber nicht mehr so als Götzen. Und er sagte, das werde ich euch reinigen. So, wir haben gesehen, Rückkehr ins verheißene Land hat er versprochen, die Reinigung von der Sünde hat er versprochen und er hat die Erneuerung des Herzens versprochen und einen neuen Geist, Verse 26 und 27. Er sagte hier, ich schaue das nochmal, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und machen, dass ihr nach meinen Bestimmungen lebt. Das ist, was er versprochen hat. Und dann, das habe ich jetzt nicht an der Leinwand, weil ich möchte, wenn du deine Bibel dabei hast, dass wir es in unserer eigenen Bibel sehen. Johannes 14, die Verse 15 bis 17. Dort spricht Jesus dann zu seinen Jüngern und er sagte, Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gott sagt, hier vorauszusagen, ich werde es erneuern, nicht nur äußerlich. Ich werde euch ein neues Herz, ich werde einen neuen Geist in euer Inneres tun. Und hier sehen wir auch, wie Christus wirklich die Erfüllung dessen ist. Er, als er dann aufgefahren ist in den Himmel, er hat seinen Geist, den Heiligen Geist gesandt, der nicht nur bei euch, sondern in euch sein wird. Nun, dies hier war an Israel versprochen. Die werden das auch noch aufnehmen und das Gleiche erfahren. Aber das, was er hier versprochen hat, an diesem Wirken dürfen wir jetzt schon Anteil haben, denn jeder, der an Christus glaubt, der bekommt diesen Heiligen Geist. Und er sagt ihnen hier, die Welt erkennt das nicht, weil es ist Geist, den kann man nicht sehen, den kannst du wissenschaftlich nicht erforschen, ja, weil das ja immateriell ist und immateriell kannst du halt mit den wissenschaftlichen Methoden nicht nachweisen. Aber er ist in euch und wenn du Kind Gottes bist, du weißt es. Er ist derjenige, der dich überführt. Wenn du sagst, vorher konnte ich das immer machen, aber jetzt, ich weiß, ich fühle mich schuldig, wenn ich dieses mache. Ja? Und er ist derjenige, der uns befähigt, geduldig und liebevoll und freundlich und friedlich miteinander umzugehen, selbst wenn andere nicht so reagieren. Und diese innere Erinnerung wird dann dazu beitragen, dass wir von uns aus seine Gebote auch tun wollen. Und wieder der Querverweis, den habe ich jetzt drauf in Römer 7 im Neuen Testament. Dort steht, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Sagt, in dem Alten, da haben wir nach dem Fleisch gedient, da haben wir das gemacht, was wir wollten. Und die Werke des Fleisches sind Neid, Eifersucht, Streit, all solche Sachen. Dann sagt er, jetzt geht es anders. Weil ein neuer Geist in dir ist, wenn du ein Kind Gottes bist. Und der bewirkt diese neue Frucht. Und der ermöglicht das uns. Und das ist, worauf er hier hinweist. So haben wir also schon an den Segnungen des neuen Bundes teil. Aber die ganze Erfüllung, weil es gerade hier ja auch an Israel gesagt wurde, ich werde euch ein neues Herz und euch einen neuen Geist geben, das steht noch aus, wie einige der anderen Verheißungen hier auch. Und das finden wir immer wieder, dass Gott schon Andeutungen macht für sein Wirken, um zu sagen, schaut her, ich bin am Wirken, ich bewirke dieses, auch wenn noch nicht die ganze Erfüllung jetzt stattgefunden hat. Und das finden wir auch in Apostelgeschichte 2, auch das lese ich direkt aus der Schrift vor. Apostelgeschichte 2, das ist die Pfingstgeschichte. Und in dieser Pfingstrede, die Petrus hält, zitiert er aus Joel Kapitel 3. Und das tut er in Vers 17. Und ich lese Verse 17 bis 19. Apostelgeschichte 2, dort zitiert er und es sagt, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träume Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun. Oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Und dann Vers 21, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das ist dieses Zitat. Und er benutzt dieses hier, weil die kamen und gefragt haben, ja, was ist denn hier los? Die Leute reden alle in fremden Sprachen, die sie nie gelernt haben, aber die wir verstehen können, also in unserer Muttersprache. Was ist hier los? Und er sagte, Es ist ein Ansatz der Erfüllung. Aber er zitiert hier das Ganze und er sagt, es wird Zeichen oben am Himmel, unten auf der Erde geben, die Sonne wird verfinstert. Das hat nicht stattgefunden zu dem Zeitpunkt. Ja? Aber er sagte, schau her, Gott tut erste Sachen davon und zitiert absichtlich dann bis zu diesem Ende, wo er dann sagt, und alle, die den Namen des Herrn anrufen werden, werden errettet werden. Er sagte, schau her, Gott ist am Wirken und diese Errettung ist jetzt für euch möglich. Deswegen vertraut dem Herrn, schaut, Christus ist für unsere Sünden gestorben, er ist auferstanden, glaubt an ihn und ihr werdet versöhnt mit Gott und ihr werdet teilhaben an diesen Segnungen. Das ist, was Gott auch ihnen sagen wollte. So sehen wir auch dort, wir haben einen Teil dieser Segnung hat Gott jetzt schon getan und der Rest wartet noch auf die komplette Erfüllung zu seiner Zeit. Dann zurück in Hesekiel 36, in Vers 28. Dort verheißt er dann weiter, ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Also Erneuerung der Gemeinschaft. Er wird ihnen das, was er versprochen hat, ich werde euch segnen und ich werde euch dieses Land geben und ich werde euch zahlreich machen, das erfüllt er. Aber mehr noch, es soll eben nicht nur ein Nebeneinander sein, sondern wirklich ein Miteinander. Ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Wir werden wirklich Gemeinschaft miteinander haben. Ihr werdet mich ganz persönlich kennen und ich kenne euch und es wird diese Gemeinschaft dort sein. Dann weiter in Versen 29 und 30 spricht er dann davon, ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten und ich werde das Getreide herbeirufen und vermehren, keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Ich werde die Frucht des Baumes, den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Also auch die Versorgung im Land. Der Herr wird die Konsequenzen für den Ungehorsam wegnehmen und das Land wird wieder zum gelobten Land, wo es keinen Mangel gibt. Und wenn du heute in die Märkte gehst, dann wirst du ganz häufig Früchte aus Israel sehen. Wenn du dagegen schaust und sagst, ja, ich suche mal die gleichen Früchte aus Saudi-Arabien oder aus Libanon oder drumherum, die anderen, da sagst du, na, da gibt's nicht so viel. Ja? Gott hat das Land schon jetzt zu einem gewissen Maße wiederhergestellt, wo du sagst, alles drumherum ist viel Wüste, aber sie haben es fertiggebracht, in dem gleichen Unterboden wirklich viel Frucht auch zu produzieren. Wieder, das ist nicht die endgültige Erfüllung. Ja? Aber man sieht schon, Gott wirkt in diese Richtung hin, um zu zeigen, schau her, ich tue genau das, was ich vorhergesagt habe. Und wenn man immer wieder sieht, jemand erfüllt genau das, was er versprochen hat, ja, dann stärkt das natürlich das Vertrauen, dass er auch den Rest tun wird. Dann noch die Verse 31 und 32. Dann sagt er, ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Ihr werdet über euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Sagt, was auch geschehen wird, ist die Einsicht der Sünde. Wenn sie dann Gottes Güte sehen und ihre Schuld sehen, dann werden sie beschämt werden. Und in Sacharja wird beschrieben, dass wenn der Herr wiederkommt, sie werden ihn sehen, den sie durchstochen haben, werden sehen, dass Christus der Messias war, dass sie ihn bis dato abgelehnt haben. Sie werden ihn aufnehmen, sie werden Reue haben, sie werden Buße tun und Gott wird sie wiederherstellen und all dieses erfüllen, was er hier versprochen hat. Und so fällt hier alles Leistungs- und Anspruchsdenken zu sagen, ich habe das irgendwie verdient, sondern er sagte, nicht um euretwillen, explizit, ja, sondern einfach, weil Gott so geduldig und gnädig ist. Aber hier sind auch die einzigen Befehle in dem ganzen Text. Er hat begründet, warum er so handelt. Er hat gesagt, ich werde, ich werde, ich werde. Und hier sehen wir dann, Vers 32, Mitte des Verses, so spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen, schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen. Das ist, was er sagte. Wenn ihr dieses versteht, zu sagen, ich habe gerecht gehandelt in den Konsequenzen, die ich gegeben habe, und all dieses Gute werde ich euch geben, dann sagt er, dann soll die Reaktion diese Buße sein, dieses Einsehen, ich habe so viel Gutes nicht verdient. Aber so ist Gott. Und ich bin einfach dankbar dafür. Also das Bußetum bedeutet, wir sehen ein, dass wir verkehrt gehandelt haben und wenden uns davon ab. Du sagst, naja, das ist für die anderen. Das ist doch nicht für uns als Gemeinde. Genau das Gleiche wird auch in Offenbarung 2 erwähnt, mehrfach, wenn Gott zu den Gemeinden schreibt. Und die Gemeinde in Ephesus als Beispiel, Offenbarung 2, die Verse 4 und 5. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Schreibt also auch hier an die Gemeinde und sagt, wenn du merkst, dass du abgewichen bist von dem, was Gott von dir möchte, wenn du ihn nicht mehr mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand liebst, wie es sein soll, dann sagt er, dann tue Buße, dann mach es wie Israel hier. Werde beschämt und sage, ach, ich habe es wieder nicht getan, ich habe andere Sachen wichtiger werden lassen als den Herrn. Ich habe mich mehr um anderes gekümmert als meine Beziehung zum Herrn. Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und er reinigt gerne. Wie vorhin schon gesagt, er möchte es nicht einfach, um zu strafen. Er möchte es, um uns zurückzuziehen zur Gemeinschaft mit sich selber. Wir haben gesehen, Gott begründet sein Handeln. Gott verspricht einzugreifen. Und Gott wird sein Ziel erreichen. Das sehen wir noch in den verbleibenden Versen dieses Kapitels. Ab Vers 33. So spricht der Herr, Herr. An dem Tag, da ich euch von all euren Sünden reinige, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen und die Trümmerstädte sollen aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es als Einöde daliegt vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet. Ich werde es auch tun. So spricht der Herr, Herr. Auch noch daran werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen, für sie zu tun. Ich werde sie zahlreich werden lassen, an Menschen wie eine Herde, wie Opferschafe, wie die Schafe von Jerusalem zu seinen Festzeiten. So werden die verödeten Städte voller Menschenherden sein und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Er sagt, ich werde dieses vollbringen. Er wird sein Ziel erreichen. Er hat das Wissen und die Macht, es auch umzusetzen. Was genau? Einmal die Wiederherstellung des Landes. Gott verspricht, das Land wird wieder aufgebaut und bewohnt. Und zwar dann, wenn es gereinigt sein wird. Das ist wieder noch nicht geschehen als ganzes Land, ja? Es gibt natürlich Gläubige auch dort, aber als ganzes Land haben sie den Herrn noch nicht empfangen. Aber man sieht schon den Wiederaufbau. Ich habe dort mal nachgeschaut, um zu sagen, okay, wie sah es aus vor Israels Gründung als Land, also vor 1946. Ja? Und du siehst überall, wie das einfach ein braches Land war. Ja, und Gott sagt, die Städte waren zerstört, es war alles kaputt. Natürlich bezieht er das auf 586 vor Christus. Aber selbst bis 1946 war es so und du siehst, heute sieht es ganz anders aus. So, Gott erfüllt das, was er versprochen hat. Und er gibt uns immer wieder Andeutung zu sagen, schaut her, ich tue doch genau das, was ich versprochen habe. Und dann in Vers 36, die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue und das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. Also die Anerkennung von Gottes Wirken. Und wer wird das anerkennen? Die Nationen, die um euch herum sind. Hä? Wer sind die Nationen drumherum? Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, okay, nach heutigem Namensbegriff. Sind das all die Pro-Israel-Nationen, die sagen, oh super, Gott ist am Wirken? Er sagte, die Nationen, die drumherum werden, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, indem ich diese Sachen tue. Und sie werden zugeben müssen, dass Gott am Wirken ist. Und so sagt er dann in den verbleibenden Versen, was wir schon gelesen haben, ja, ich werde euch auch vervielfältigen, das Land wird voll sein, ja, die Menschen werden wie eine Herde sein, wie Opferschafe in Jerusalem zu den Festzeiten, also wirklich jede Menge. Die verödeten Städte werden voller Menschenherden sein, wieder, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist die Absicht von Hesekiel, das ist die Absicht von seinem Wirken, und du siehst das durch das ganze Buch hindurch. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und er greift ein, damit wir ihn erkennen, für wer er ist. Und damit die, die ihn noch nicht kennen, damit sie ihn erkennen. Einmal durch die Umstände, die er wirkt, aber auch dadurch, wie er in uns in dieser Zeit wirkt. Weil, wenn es allen gut geht, dann sieht man häufig nicht so einen großen Unterschied zwischen denen, die dem Herrn vertrauen, die dem nicht vertrauen. Aber gerade dann, wenn alle sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht und von Angst gezeichnet sind, gerade dann sollen wir als seine Kinder einen Unterschied machen. All dieses Wirken schien für eine lange Zeit völlig unmöglich. Aber mittlerweile sieht es schon wieder ganz anders aus. Das, was noch fehlt, ist genau diese Einsicht, dass sie erkennen, dass er der Herr ist. Und viele denken, gerade wenn die Nationen drumherum, das ist Utopie, das ist irgendwie Wunschdenken. Der Unterschied zwischen Utopie und Glaube besteht in der Herkunft der Gedanken. Utopie beruht auf den Ideen von Menschen. Glaube beruht auf den Verheißungen Gottes. Es ist nicht ein Wunschdenken, weil es nicht sich irgendjemand ausgedacht hat. Und wir können heute schon die ersten Andeutungen davon sehen, zu sagen, warte mal, das ist nicht Wunschdenken, sondern das sind Gottes Verheißungen. Und wir leben im Glauben. Das heißt, ich vertraue darauf, dass das, was Gott zugesagt hat, dass er das auch umsetzt. So zeigt die ganze Geschichte uns, Gott tut genau das, was er vorausgesagt hat. Gerade hier in Hesekiel sehen wir das. Und er schreibt das, das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, er schreibt das zu einer Zeit, wo es völlig ausgeschlossen schien, wo die Hoffnung am allergeringsten war. Wochen, Monate, nachdem Jerusalem endgültig gefallen war und von Nebukadnezar dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und da schreibt er das und sagte, das ist, was ich tun werde. Und er möchte uns sagen, ja, vielleicht sieht es im Moment sehr, sehr schwierig aus. Und wir wissen vielleicht nicht, was uns diesen Winter alles noch bevorsteht. Wir wissen nicht alles genau, wie es weitergeht. Aber wir wissen, was Gott versprochen hat. Wir wissen, dass er einen Plan hat. Und wir wissen, dass wenn wir an Christus glauben, wir ein Teil dieses Plans sind und Anteil an seinen Segnungen haben dürfen. Also, du kannst Gottes guten Plan vertrauen. Tust du das? Hast du in deinem Herzen diesen Frieden, der nicht nur schaut und sagt, naja, wenn ich irgendwie sehen kann, wie ich über den Winter komme, dann bin ich ganz zuversichtlich. Und zu sagen, egal wie die Umstände sind, Gott ist treu. Und er hat versprochen, bei mir zu sein. Und dass ich bei ihm sein werde, dass er mein Gott und ich sein Kind sein werde. Weißt du das für dich? Wenn nicht, wir sind gerne bereit, das nochmal zu erklären. Gott möchte, dass du diese Zuversicht hast. Und lass uns gegenseitig damit ermutigen, zu sagen, schau her, wir wissen nicht den nächsten Schritt. Den hat Gott selten gezeigt, aber hat sich gezeigt, damit wir nicht den Umständen vertrauen, sondern dem Gott, der die Umstände unter Kontrolle hat. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir,